Deutschlandfunk. Das war der Tag.
Mit Niklas Potthoff. Schönen guten Abend. In Belarus gehen die Proteste gegen Präsident Lukaschenko weiter und er gerät auch zunehmend von außen unter Druck, während die Opposition in Belarus einen Koordinierungsrat für eine friedliche Machtübergabe gegründet hat. Alles Neueste dazu gleich. Wir schauen dazu auf die Lage in Mali, wo heute Abend der Präsident Keita und der Premierminister von Soldaten festgenommen worden sind. Wir schalten dafür zu unserer Korrespondentin. Außerdem hat der Deutsche Bauernverband heute seine bisherige Erntebilanz für dieses Jahr vorgestellt. Erneut fällt diese mau aus, wegen anhaltender Trockenheit. Der Bauernverband fordert angesichts des Klimawandels und der Herausforderungen mehr Unterstützung. Und wir sprechen darüber mit Christian Rehmer vom Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland. Außerdem der Blick in die USA, wo das geplante Sparprogramm der US-Post nach starker Kritik nun doch ausgesetzt worden ist. Der Druck auf Alexander Lukaschenko, den Präsidenten in Belarus, bleibt groß. Auch aus dem Ausland mehren sich die kritischen Stimmen. Als Reaktion auf einige davon mobilisierte Lukaschenko heute die Armee an der westlichen Grenze. Und auch Deutschland und Frankreich haben sich eingeschaltet. Bundeskanzlerin Angela Merkel und auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron versuchten heute, auf den wichtigsten Verbündeten von Belarus einzuwirken, in Telefonaten mit dem russischen Präsident Wladimir Putin. Zunehmend Druck von außen und zugleich auch weiter Druck von innen für Lukaschenko, wo seine Gegner weiterhin versuchen, die Regentschaft des Präsidenten zu beenden. Florian Kellermann.
Die belarussische Opposition hat für heute die Gründung eines sogenannten Koordinierungsrats angekündigt. Er werde unmittelbar seine Arbeit aufnehmen, hieß es. Der Rat solle die gesamte Nation vertreten und den noch amtierenden Präsidenten Alexander Lukaschenko zur Übergabe der Regierung bringen. Seine Strategie müsse der Rat allerdings erst noch formulieren, erklärte Maria Kolesnikova, eine der führenden Oppositionellen, heute gegenüber dem Internetradio Euroradio. Sie dämpfte deshalb die Erwartungen. Man sollte verstehen, was wir bisher in wenigen Tagen erreicht haben, ist mehr als in den 26 Jahren zuvor unter Alexander Lukaschenko. Klar ist nur, dass wir 24 Stunden pro Tag arbeiten werden. An der Schaffung des Rats sind hunderte Menschen beteiligt. Das ist eine große Verantwortung. Wir werden alles tun, was in unserer Macht steht. Dem Rat gehören nicht nur Oppositionspolitiker an, sondern auch Vertreter der Zivilgesellschaft. Unter ihnen Unternehmer, Vertreter verschiedener Berufsgruppen und Künstler, auch die Literatur-Nobelpreisträgerin Svetlana Alexejewitsch. Die 72-Jährige hatte in den vergangenen Tagen Lukaschenko immer wieder dazu aufgefordert, abzutreten. Gegenüber Radio Svobode sagte Alexejewitsch: Meiner Ansicht nach hat die Staatsmacht der eigenen Nation den Krieg erklärt. Ich habe mit bloßem Auge gesehen, wie sie die Situation zugespitzt hat. Damit meine ich besonders das Verhalten der Sonderpolizei OMON, die auf Autos geschossen hat, auch wenn dort kleine Kinder mitgefahren sind. Friedliche Menschen wurden einfach auf der Straße festgenommen. Lukaschenko reagierte scharf auf die Ankündigung des Koordinierungsrats. Das sei der Versuch eines Staatsstreiks, sagte er nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Belta. Gegen die Angehörigen des Rats werde mit adäquaten Mitteln vorgegangen, so das Staatsoberhaupt. Die Protestaktionen gingen indes heute weiter. Allerdings scheint die Bereitschaft zum Streik an manchen großen Unternehmen zu schwanken. Den Mitarbeitern werde mit Entlassung gedroht, heißt es. Oppositionsmedien riefen die Gegner des Präsidenten dazu auf, durchzuhalten. Die Oppositionelle Maria Kolesnikova versicherte: Wir werden uns gegenseitig unterstützen, wenn ihr Angst um euer Gehalt habt. Es gibt schon Dutzende Initiativen, um euch zu helfen, für jede Berufsgruppe. Lasst euch nicht beruhigen oder einschüchtern. Diese Staatsmacht wird sich nicht mehr ändern. Sie bringt ihre eigenen Bürger um. Das belarussische Innenministerium bestätigte heute das dritte Todesopfer der Proteste. Der 19-Jährige sei vorgestern von einem PKW überfahren worden. Er habe sich während eines Protests auf der Fahrbahn befunden.
Der Bericht von Florian Kellermann. Und am frühen Abend gab es erste Meldungen aus Mali, wonach dort Präsident Keita und auch der Premierminister des Landes von Soldaten festgenommen worden sind. Die Situation erinnert an die vor 8 Jahren in Mali, als es zum Putsch gegen den damaligen Präsidenten Touré kam, gefolgt von einem Bürgerkrieg. Seit Monaten befindet sich das westafrikanische Land in einer schweren politischen Krise. Wir sind jetzt verbunden mit unserer Korrespondentin Dunja Sadaki. Frau Sadaki, was weiß man bisher über die Lage vor Ort?
Was wir wissen, die Lage war den ganzen Tag über sehr unübersichtlich. Viele Informationen, viele Gerüchte, die nicht bestätigt wurden von malischer Regierungsseite. Was wir wissen, es gibt einen Militärstützpunkt Kati in der Nähe der Hauptstadt Bamako, wo es Schüsse gegeben haben soll in die Luft von Soldaten. Dort sollen Soldaten diesen Stützpunkt übernommen haben, Straßen kontrolliert haben und sich aufgemacht haben in die Hauptstadt. Und im Endeffekt sollen sie dort hochrangige Offiziere, Beamte, Minister, aber im Endeffekt auch den Präsidenten selbst und seinen Premierminister festgenommen haben und zurückgebracht haben, die beiden in diesen Stützpunkt in der Nähe der Hauptstadt.
Was bedeutet das Geschehen heute jetzt für das Land und für die Region?
Es ist auf jeden Fall eine Weiterführung der politischen Krise, die seit Wochen und Monaten im Land herrscht. Dort gehen Zehntausende Malier der Protestbewegung M5, so nennt sie sich selbst, seit Monaten auf die Straße gegen Präsident Ibeka, wie er genannt wird. Und sie fordern seinen Rücktritt. Sie sagen, er sei korrupt. Sie sagen, er habe die Sicherheitslage im Land seit seinem Amtsantritt 2012 nicht in den Griff bekommen. Es kommt ja immer noch zu Anschlägen, es kommt zu Entführungen, nicht mehr nur im Norden des Landes, sondern mittlerweile auch im Zentrum. Tausende Menschen sind vertrieben und auch Soldaten und Zivilisten sterben immer wieder. Und das ist sozusagen eine Weiterführung, dass es jetzt dieser Druck auf den Straßen, den es die ganzen Wochen lang gab, dass der sich jetzt sozusagen noch einmal weiter zugespitzt hat und so scheint es zumindest jetzt zu einem Militärputsch gekommen sein kann. Es ist wahrscheinlich so, wir wissen es aber noch nicht, denn es gibt von den Seiten der Verantwortlichen noch keine öffentliche Bekundung dazu, wer diese Menschen genau sind und was sie jetzt genau auch fordern.
Auf Videos sieht man, wie diese Soldaten teilweise von Demonstrationen auf der Straße gefeiert werden. Welche öffentlichen Reaktionen vielleicht auch aus dem Ausland gibt es denn bislang zum Geschehen?
Also die Reaktion der internationalen Gemeinschaft, da gibt es zum Beispiel die westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS, die hat das, was passiert ist, verurteilt. Sie hat genau wie die Europäische Union, genau wie die Franzosen, aber genau auch wie Vertreter der US-Politik gesagt, was dort passiert, das ist nicht mit der sozusagen mit der Verfassung konform. Da sind ja gewählte Menschen, das trägt nicht dazu bei, diese politische Krise zu lösen. Und sie haben aufgefordert, dass die aufständigen Militärs die Waffen niederzulegen, in die Kasernen zurückzugehen und natürlich auch den Präsidenten und den Premierminister zu befreien. Das sind die ersten Reaktionen, aber alle warten natürlich darauf, wer diese Menschen sind, was sie fordern und was natürlich jetzt auch mit den beiden Staatschefs passiert, die dort jetzt in diesem sehr besonderen Militärstützpunkt, muss man sagen, festgehalten werden.
Dunja Sadaki zur Lage in Mali, nachdem Soldaten dort den Präsidenten und den Premierminister festgenommen haben. Wir halten Sie natürlich über alles Weitere auf dem Laufenden. Heute war Bundeskanzlerin Angela Merkel im größten Bundesland in Nordrhein-Westfalen zu Besuch. Und gerade nach ihrem Besuch des bayerischen Kabinetts vor einigen Wochen am Herrenchiemsee wurde auch dieser mit Spannung erwartet. NRWs Ministerpräsident Armin Laschet hatte im Gegensatz zu seinem bayerischen Amtskollegen Markus Söder ganz offiziell seinen Hut für eine Kanzlerkandidatur in den Ring geworfen. Und Merkels Anwesenheit war so auch eine Gelegenheit für Laschet, der sich in den letzten Monaten von einem Vertreter früher Lockerung zum Ministerpräsidenten mit einer wesentlich härteren Linie, zum Beispiel beim Thema Maskenpflicht in Schulen, entwickelt hat. Im Fokus heute stand jedoch erst einmal das derzeitige Infektionsgeschehen, denn weiterhin liegen die Neuinfektionen deutschlandweit täglich im vierstelligen Bereich. Tobias Zacher.
Offiziell war die Sache klar für Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet.
Es war eine Arbeitssitzung. Wir haben viele Akzente der Landes- und Bundespolitik, die eng miteinander verbunden sind, erörtert.
Und selbstverständlich war die Pandemie in der Arbeitssitzung das bestimmende Thema, zumindest offiziell. Das fing schon bei der Begrüßung an. Mit einem kurzen Ellenbogencheck hieß Armin Laschet in Düsseldorf die Kanzlerin willkommen. Die erinnerte ihn daraufhin ganz dezent an den vorgeschriebenen Abstand, aber lobte Laschet dann wenig später nach der gemeinsamen Sitzung mit dem Landeskabinett für seine jüngsten Corona-Schutzverschärfungen.
Ich möchte ausdrücklich sagen, dass es angesichts des Infektionsgeschehens in Nordrhein-Westfalen jetzt sehr konsequent war, zu sagen, wir machen für die ersten Wochen der Schule einmal Maskenpflicht.
Tatsächlich schreibt NRW als einziges Bundesland die Maske ab Klasse 5 auch im Unterricht vor. Und in Bussen und Bahnen drohen Maskenverweigerern schon beim ersten Verstoß hohe Bußgelder. Merkel appellierte noch einmal eindrücklich, alle Menschen sollten sich an die Corona-Vorschriften halten. Aber nun findet diese offizielle Arbeitssitzung in einer Zeit statt, in der die CDU bald einen neuen Parteivorsitzenden sucht und dann auch einen Kanzlerkandidaten. Laschet will bekanntlich beides werden. Traut die Kanzlerin ihm das zu?
Armin Laschet kandidiert und als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen bringt er viele Qualifikationen mit sich.
Laschet regiere NRW in einer effizienten Koalition und habe deshalb
Rüstzeug, das durchaus Gewicht hat.
Insgesamt Äußerungen der Kanzlerin, die mindestens so wohlwollend waren wie vor einigen Wochen, als Merkel mit dem bayerischen Landeskabinett und Ministerpräsident Markus Söder tagte. Auch sonst wurden beide Besuche immer wieder verglichen. Graue Fliesen und schlichte weiße Wände im Ständehaus Düsseldorf, Stadtspiegelsaal und Prunkschloss auf Herrenchiemsee. Und in Essen dann ein Besuch im ehemals größten Steinkohlebergwerk der Welt, der Zeche Zollverein. Neben Schaulustigen gab es dort auch einige Dutzend Bergleute, die gegen ihren Jobverlust demonstrierten.
Erhofft habe ich eigentlich, dass er uns eine Minute schenkt und uns zuhört.
Ja, das ist natürlich ein bisschen traurig. Vielleicht hat die Frau Merkel ja gar nicht gewusst, dass wir hier stehen.
Diese Buhrufe fand ich jetzt nicht passend, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn man auch der Meinung ist, aber ich denke mal, in dem Moment sollte man sie erstmal willkommen heißen.
Im Vergleich mit dem Empfang in Bayern insgesamt sicherlich eine weniger pompöse Kulisse. Maloche statt Glamour. Aber Ministerpräsident Armin Laschet wird es genau so gewollt haben.
Nicht nur in den vergangenen Wochen war es oft extrem heiß, auch schon im Frühjahr gab es stark überdurchschnittlich warme Abschnitte. Viele Wiesen in Parks wurden dieses Jahr gefühlt schon gelb, bevor sie richtig grün wurden. Der Klimawandel macht sich auch langsam bemerkbar. Und die Situation ist für die Landwirtschaft nicht neu. Schon in den vergangenen Jahren hatte man dort über einen witterungsbedingten Rückgang bei der Ernte geklagt. Und so war es keine große Überraschung, als der Deutsche Bauernverband heute das Ergebnis der Erntebilanz der Landwirte vorstellte. Das Problem Nummer eins ist und bleibt auch in diesem Jahr die Trockenheit. Ein Bericht von Katharina Hamberger.
Es ist vor allem der Klimawandel, der den Bauern und Bäuerinnen zu schaffen macht. Das zeigt auch der diesjährige Erntebericht des Bauernverbandes. Das dritte Jahr in Folge erwartet dieser laut den eigenen Erhebungen insgesamt eine unterdurchschnittliche Ernte.
Wir schätzen in diesem Jahr den Durchschnittsertrag auf 7 Tonnen pro Hektar, ähnlich wie im Vorjahr. In Summe gehen wir davon aus, dass wir 42,4 Millionen Tonnen Getreide ernten werden. Das liegt unter dem 5-jährigen Schnitt, der liegt bei 44,4 Millionen Tonnen Gesamtmenge.
So Bauernverbandspräsident Joachim Ruckwied heute bei der Vorstellung des Berichts. Als Grund für diese Zahlen nennt Ruckwied das anspruchsvolle Anbaujahr, das die Bauern und Bäuerinnen hinter sich hätten.
Der Herbst war sehr nass und feucht, sodass wir nur suboptimal aussehen konnten. Der Winter war durchwachsen, der Februar feucht und dann kam eine lange Trockenperiode, beginnend Mitte März. In manchen Regionen hat die bis in Juni hinein angedauert.
Das sei die Hauptursache, so Ruckwied, für die unterdurchschnittliche Ernte. Corona hingegen hatte laut Bauernverband kaum Auswirkungen. Im Bereich Obst und Gemüse sei es gelungen, trotz der Pandemie über 40.000 Erntehelfer in die Betriebe zu bekommen. Das hat uns sehr geholfen, sagte der Bauernverbandspräsident schon vorab dem SWR. Stattdessen ist es eben zum Beispiel die Dürre, zu wenig Regen, wodurch es vor allem Probleme beim Getreide gibt. Allerdings sind nicht alle Regionen in Deutschland gleich stark betroffen. Denn hier gibt es, wie schon in den vergangenen Jahren, Unterschiede. In manchen Regionen hat es laut Bauernverband genug geregnet, sodass die Landwirte hier sogar eine leicht überdurchschnittliche Ernte einfahren konnten. Der Generalsekretär des Verbandes, Bernhard Krüsken, sagte im Deutschlandfunk:
Was Trockenheit angeht, ist insbesondere der Westen getroffen. Dann haben wir die typischen Frühsommer-Trockenheitsregionen in den neueren Bundesländern, insbesondere im Südosten der Republik, aber auch in Nordbayern.
So Krüsken. Der Bauernverband spricht davon, dass die Landwirte merkten, dass sich der Klimawandel manifestiere. Das stelle die Betriebe vor große Herausforderungen. Deshalb fordert der Branchenverband vor allem Hilfen finanzieller Art. Zum Beispiel eine steuerfreie Risikoausgleichsrücklage und eine Mehrgefahrenversicherung, also eine, die im Fall der Fälle auch Ausfälle verursacht durch den Klimawandel abdeckt. Allerdings könne das die Landwirtschaft nicht alleine stemmen. Die Entwicklung insgesamt bedeutet für die Verbraucher allerdings keine steigenden Preise, meint der Bauernverband, da es weltweit genügend Getreide gäbe. Gleichzeitig wirkt sich das aber auf die Einnahmen der Bauern aus. Die Preise seien nach wie vor unter Druck und deutlich schwächer als noch vor 2 Jahren. Das führe zu einer angespannten Liquiditätssituation in den Betrieben, so Ruckwied. Das Landwirtschaftsministerium verweist darauf, dass es sich bei den Zahlen des Bauernverbandes um Schätzungen handle. Ende August werde Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner hingegen den offiziellen Erntebericht vorstellen.
Der Beitrag von Katharina Hamberger. Für viele Landwirte ist es das dritte Jahr in Folge mit einer unterdurchschnittlichen Ernte. Der Grund vor allem extreme Witterungsbedingungen. Wochenlang gab es zeitweise nur sehr wenig Niederschlag und der Deutsche Bauernverband schlägt jetzt Alarm und sieht sich mit den Auswirkungen der Klimakrise konfrontiert. Und darüber spreche ich mit Christian Rehmer, Leiter für Agrarpolitik beim Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, ich grüße Sie.
Ja, der Bauernverband hat heute in seiner Bilanzvorstellung auf die schwierige Situation für viele Landwirte hingewiesen und als Konsequenz staatliche Unterstützung gefordert. Zu Recht?
Also richtig ist, dass die Situation für viele landwirtschaftliche Betriebe ziemlich schwierig ist. Wenn man jetzt die Erntebilanz anschaut, sind die letzten 3 Jahre wirklich sehr schlecht gewesen. Aber auch schon, wenn man sich die letzten 10 oder 15 Jahre anschaut, ging die Erntemenge immer weiter nach unten. Das ist soweit richtig. Zusätzliche staatliche Unterstützung zu fordern, da würde ich nun wirklich nochmal ein sehr kritisches Auge drauf werfen, weil die Landwirtschaft nun mal einer der Branchen, der Wirtschaftszweige ist, die besonders viel staatliche Unterstützung bereits bekommen. Also um nur kurz eine grobe Zahl zu geben, 58 Milliarden Euro im Jahr wird EU-weit an die Landwirtschaft ausgezahlt, alleine aus Brüssel. Davon kommen ungefähr 6 Milliarden in Deutschland an. Und dieses Geld wird dann auch noch von Bund und Ländern zusätzlich aufgestockt auf grob 10 Milliarden Euro. Da ist der Bundeshaushalt, der Bundeslandwirtschaftshaushalt gar nicht dazu gezählt. Das ist jetzt nur das Geld, was über die sogenannte EU-Agrarpolitik verteilt wird. Das heißt, bevor man nach neuem Geld, also Steuergeld, fragt zur Unterstützung, sollte man vielleicht nochmal fragen, können wir das Geld, was wir haben, vielleicht auch anders und sinnvoller einsetzen?
Das ist ein guter Punkt. Wie könnte denn die Landwirtschaft dieses Geld sinnvoller einsetzen, wenn wir jetzt dabei bleiben, dass Bernhard Krüsken, der Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes, heute Morgen bei uns im Interview gesagt hat, der Klimawandel ist gekommen, um zu bleiben. Also wir reden ja von einer dauerhaft veränderten Situation. Wie kann sich die Landwirtschaft besser daran anpassen mit dem Geld, was sie schon bekommt?
Also ich finde es sehr begrüßenswert, dass Herr Krüsken gesagt hat, der Klimawandel ist gekommen, um zu bleiben. Zumindest im Sinne, dass diese Erkenntnis gewachsen ist, dass das ein Problem ist, dem man sich stellen muss. Natürlich finde ich es nicht gut, dass der Klimawandel gekommen ist und wir als B&D tun alles dafür, dass die Folgen des Klimawandels so klein wie möglich sind. Aber um Ihre Frage zu beantworten, es gibt dort 2 Stellschrauben, wo man vielleicht drehen muss. Die eine ist jetzt wirklich nochmal zurück auf die Agrarpolitik. Da geht es um die Art und Weise, wie setzen wir Gelder ein. Wer besonders viel für das Tierwohl tut oder für den Erhalt der Biodiversität oder eben halt besonders klimaschonende Anbaupraktiken verwendet, der soll von der Gesellschaft eine Honorierung bekommen. Das wäre jetzt die Ebene der Agrarpolitik. Auf Ebene des Betriebes, also des Bauernhofes, gibt es natürlich auch diverse Sachen, die man anders machen kann. Eine ganz zentrale dabei ist, wir müssen den Boden schützen. Der Boden ist die Basis natürlich für die Landwirtschaft, da wo die Pflanzen drauf wachsen, wo die Nährstoffe enthalten sind, wo auch die Feuchtigkeit gespeichert werden kann, was natürlich in Zeiten von Dürre eine ziemlich zentrale Sache ist. Wir müssen Wasser im Boden halten. Das können wir zum Beispiel machen, indem der Boden immer bedeckt ist. Das ist nur ein Beispiel. Es gibt natürlich noch viel mehr Beispiele, was die Landwirte direkt auf ihrem Betrieb machen können.
Müssen Landwirte auch beim Anbau stärker diversifizieren?
Genau, die Anbaudiversifizierung wäre ein zweites Beispiel. Dort gibt es auch mehrere Möglichkeiten. Also erstens mal Kulturen auszuwählen, also landwirtschaftliche Kulturen, Pflanzen auszuwählen, die viel besser mit Trockenheit zurechtkommen, anstatt weiter an Kulturen festzuhalten, die zusehends anscheinend, zumindest in manchen Regionen Deutschlands, vor extreme Herausforderungen, vor extreme Probleme gestellt werden. Oder auch noch zu schauen, dass diese bewässert werden. Die zweite Sache ist, kann man zum Beispiel auch Pflanzen anders kombinieren. Und zwar entweder zeitlich nacheinander, das ist dann die sogenannte Fruchtfolge, dass man zum Beispiel Pflanzen nacheinander anbaut, die besser aufeinander abgestimmt sind. Das ist jetzt nicht nur ein Thema für den Klimawandel, sondern auch zum Beispiel für den Schädlingsdruck, der wiederum allerdings stark mit dem Klimawandel verbunden ist. Oder die andere Sache ist, die man gleichzeitig anbaut, die sogenannte Mischkultur. dass zwei Pflanzen gleichzeitig auf dem Acker sind. Das ist bei uns in Deutschland eher ungewöhnlich. In anderen Ländern ist das stärker der Fall. Und was in Deutschland seit bestimmt 100 Jahren total ungewöhnlich ist, ist zum Beispiel die Mischung von land- und forstwirtschaftlichen Pflanzen auf derselben Fläche. Also dass wir zum Beispiel, können Sie sich so vorstellen, einen Getreideacker haben und in dem Getreideacker sind alle 10 oder alle 15 Meter auch Bäume. Das hat zwei Vorteile. Einerseits wird durch den Schatten die Hitze reduziert, damit kann auch mehr Feuchtigkeit zum Beispiel in dem Boden vorhanden sein. Und zweitens mal reduzieren wir auch die Risiken, die damit verbunden sind, weil man kann halt sowohl Getreide ernten, als auch alle so und so viele Jahre Holz oder gegebenenfalls, falls es Obstgehölze sind, natürlich auch Früchte, sogenannte Agroforst.
Das sind ja alles auch sehr große Veränderungen. Jetzt sind einige Landwirte, schlagen schon wirklich Alarm, sie sind schon an dem Rande ihrer Existenz und brauchen dringend jetzt schon Veränderungen. Ist es etwas, was wirklich kurzfristig schon einzustellen ist, dass man so große Veränderungen bewirken kann? Oder braucht man da nicht doch wieder die staatliche Unterstützung erst einmal, um da viele Betriebe zu retten?
Ja, das kommt jetzt darauf an, von was wir reden. Wenn wir jetzt sagen, wir haben jetzt einen Betrieb, der dieses Jahr eine so schlechte Ernte hatte und auch die Jahre davor, dass er von der Existenz bedroht ist, dass er quasi die nächsten Monate Insolvenz anmelden muss, dann ist das wahrscheinlich, außer jemand hilft ihm von außen finanziell, kaum zu retten. Das ist quasi das System Feuerwehr. Wenn wir aber dann darüber reden, dass wir die Landwirtschaft umbauen wollen, um genau solche Situationen auch in Zukunft zu verhindern oder zumindest weniger werden zu lassen, dann müssen wir ein bisschen größer daran gehen.
Sie haben schon von diesen hitzeresistenteren Sorten gesprochen. Auch eine Verbändeallianz, da war unter anderem auch der Deutsche Bauernverband dabei, die hatten Ende Juli in einer Pressemitteilung schon die verschlechterten Anbaubedingungen angesprochen und dabei gefordert, dass bestimmte Wirkstoffe und auch Pflanzenschutzmittel nach wissenschaftlichen Kriterien zugelassen werden sollten. Es gibt ja auch im Bereich zum Beispiel der Gentechnologieverfahren, die zum Beispiel Pflanzen resistenter gegen Wassermangel machen könnten. Wo sehen Sie hier berechtigte Spielräume und wo aber auch eine Grenze?
Also die Geschichte, dass die Gentechnik Pflanzen klimaresistent macht oder dass die Gentechnik Pflanzen salzresistent macht, also es gibt bestimmte Regionen in der Welt, wo die Böden versalzen sind, oder dass die Gentechnik dabei hilft, bestimmte Allergien aus Pflanzen rauszuholen, die höre ich, und ich mache schon relativ lange Agrarpolitik, schon seit bestimmt 25 Jahren. Die Realität sieht leider ganz anders aus. Die Gentechnikpflanzen, die wir weltweit auf vielen Millionen Hektar haben, haben in der Regel zwei Eigenschaften. Die eine Eigenschaft ist, dass sie resistent sind gegen Herbizide, also gegen Unkrautvernichtungsmittel, oder gegen Insektizide, das sind Mittel, um Insekten zu bekämpfen. Das sind die zwei Hauptanwendungsarten. Nichtsdestotrotz, es gibt jetzt viele neue Züchtungsverfahren, die wir als BMD auch als Gentechnik sehen, und auch die Europäische Union sieht das so. Deswegen möchte sie, dass die selbstverständlich nach dem Gentechnikrecht bewertet werden und auch transparent gekennzeichnet werden. Das ist erstmal das, wofür auch wir einstehen, was allerdings die Industrie gerne nicht möchte. Die sagt, diese neuen Techniken, das ist für uns nicht Gentechnik und das muss nicht so bewertet werden wie die alte Gentechnik und schon gar nicht gekennzeichnet. Da sagen wir als Umweltverband, naja, also wenn du nichts zu verbergen hast, dann kann es ja auch nicht schlimm sein, das transparent zu machen, oder?
Christian Rehmer, Leiter für Agrarpolitik beim Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, zur Erntebilanz des Deutschen Bauernverbandes und zu möglichen Methoden, um diese in Zukunft zu verbessern. Das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Und nun weitere Berichte in aller Kürze. Wegen der Debatte um die Briefwahl in den Vereinigten Staaten wurde das geplante Sparprogramm der US-Post jetzt ausgesetzt. Thorsten Teichmann.
Jetzt also doch Kommando zurück. Postmaster General DeJoy hat entschieden, das Angebot der Post vorerst nicht weiter zusammenzustreichen. Der Chef des Postservice war unter Druck geraten und will sein Sparprogramm deshalb bis zur Präsidentenwahl am 3. November aussetzen. In den vergangenen Tagen waren Briefsortiermaschinen und blaue Briefkästen abgebaut worden. DeJoy wollte Briefverteilzentren schließen und die Öffnungszeiten von Filialen verkürzen. Und das alles in der Zeit einer Pandemie, in der viele Amerikaner und einige Bundesstaaten bei der Abstimmung im November auf Briefwahl setzen. Die US-Demokratin Pelosi warf der Trump-Administration vor, sie versuche, die Post vorher handlungsunfähig zu machen. Der Eindruck, es gehe darum, Wählerstimmen zu unterdrücken, wurde vom Präsidenten zumindest nie vollständig ausgeräumt. Trump warnt seit Wochen vor einer allgemeinen Briefwahl, die fördere Wahlbetrug. Es gibt keinen Beweis für diese Behauptung. 20 Bundesstaaten hatten gegen die Kürzung bei der Post geklagt. Die Demokraten haben Postmaster General DeJoy für Montag zu einer Anhörung vorgeladen. Mit der Entscheidung, das Sparprogramm auszusetzen, ist der Streit aber nicht vom Tisch. Denn eigentlich braucht die US-Post mehr Geld. Es geht um Milliarden. Republikaner und Demokraten können sich aber auch in diesem Punkt nicht einigen.
Das UN-Sondertribunal zum Libanon hat einen der vier Angeklagten schuldig gesprochen. Jakob Mayer.
Nur einer der vier Angeklagten hat sich nachweislich der Verschwörung zur Ermordung von Libanons Ex-Premier Rafik Hariri schuldig gemacht. Das gilt nach den Worten des Vorsitzenden Richters David Ree, obwohl der Beschuldigte die Bombe nicht mit eigenen Händen zündete, aber er überwachte das Opfer und bereitete den Sprengstoffanschlag vor. Für die Verwicklung der drei anderen Angeklagten gibt es nach Ansicht des Sondertribunals keine ausreichenden Beweise. Das Gericht stützte sich bei der Beweisführung fast ausschließlich auf Ergebnisse der Telefonüberwachung der vier Angeklagten. Das Strafmaß wird später festgelegt. Die Männer wurden nie aufgespürt. Hariris Ermordung war nach Ansicht des Sondertribunals ein Terrorakt mit politischem Hintergrund, darauf abzielend, viele Menschen in den Tod zu reißen und das Land zu destabilisieren. Aber das Gericht sieht keine Beweise dafür, dass die Hisbollah-Führung oder die Regierung des Nachbarlandes Syrien in den Mord verwickelt waren. Bei dem Anschlag am 14. Februar 2005 wurden insgesamt 22 Menschen getötet und 226 verletzt.
Nach erneut stark steigenden Corona-Infektionszahlen führt Frankreich zum Monatsende in Unternehmen die Maskenpflicht ein. Sabine Wachs.
Auf den Gängen, in Großraumbüros, in der Kaffeeküche oder auch in Umkleideräumen soll die Maskenpflicht in Unternehmen gelten. Damit folgt Frankreichs Regierung der Empfehlung des Wissenschaftlichen Beirates. Arbeitsministerin Elisabeth Borne erklärte im Fernsehsender BFM-TV, dass die Zahl der Neuinfektionen mit Covid-19 steigen. Die Situation sei beunruhigend, sagte Borne und forderte alle Unternehmen auf, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab sofort zum Tragen der Masken zu animieren, auch wenn die Pflicht noch nicht in Kraft sei. In der vergangenen Woche waren die Fallzahlen an mit Covid-19 infizierten Menschen in Frankreich gestiegen. Am Wochenende wurden erstmals seit Mai wieder über 3000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Die Stadt Paris und das Departement Bouches-du-Rhône, in dem auch die Stadt Marseille liegt, wurden schon Ende der Woche zu Zonen erklärt, in denen das Virus aktiv zirkuliert. In Paris wurde daraufhin die Maskenpflicht auch im Freien verschärft. In vielen Vierteln der Hauptstadt, unter anderem auch auf den Champs-Élysées, müssen die Menschen Masken tragen. Auch in vielen anderen großen Städten, wie zum Beispiel in Teilen von Lille oder Straßburg und in beliebten Touristenorten, etwa am Atlantik oder an der Côte d'Azur, gilt eine Maskenpflicht im Freien.
Die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Hummel soll schon früher als bisher angenommen von den Problemen bei den Corona-Tests für Reiserückkehrer an den Grenzen gewusst haben. Eva Lell.
Bereits 2 Tage früher als bisher bekannt wusste Gesundheitsministerin Melanie Hummel offenbar nicht nur über Probleme bei der Zuordnung von Tests, sondern auch von deren Ausmaß. Die Süddeutsche Zeitung berichtet über eine E-Mail aus dem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, die ans Ministerbüro, den Amtschef und eine weitere Person im Ministerium ging. Darin informiert bereits am Montag das Laborunternehmen Eurofins, dass die Corona-Tests für Reiserückkehrer an 3 bayerischen Autobahnen auswertet, von massiven Problemen. Es werden 40.000 Proben und 338 positive Fälle genannt, die noch nicht übermittelt werden konnten. Die Ministerin hatte vergangenen Mittwoch erklärt, sie wisse erst seit Mittwochmorgen vom Ausmaß der Panne. Eine Stellungnahme der Gesundheitsministerin liegt dem BR nicht vor. Die Staatskanzlei wollte sich auf BR-Anfrage nicht äußern. Zu Wort gemeldet hat sich bereits die Opposition. Der SPD-Abgeordnete Florian von Brunn schreibt auf Twitter, jetzt wird es eng für Frau Hummel. Und die Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze spricht von einer so wörtlich Verschleierungsmaschinerie. Und weiter, was jetzt nach und nach ans Tageslicht kommt, zerstört das Vertrauen in das Krisenmanagement dieser Regierung noch weiter. Zitat Ende. Morgen muss die Ministerin bei einer Sondersitzung des Gesundheitsausschusses den Abgeordneten Rede und Antwort stehen.
In Deutschland ist eine Studie zum bedingungslosen Grundeinkommen gestartet. Anja Dobrodinsky.
Eine Geldsumme, die zum Leben reicht, jeden Monat vom Staat ohne Bedingungen und Bedürftigkeitsprüfung. Das ist das bedingungslose Grundeinkommen. Der Verein Mein Grundeinkommen verteilt solche Grundeinkommen seit Jahren per Crowdfunding. Nun hat er zusammen mit dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung eine Studie begonnen. 120 Teilnehmer bekommen dabei 3 Jahre lang jeden Monat 1.200 Euro geschenkt. Darauf müssen sie weder Steuern noch Sozialabgaben zahlen. Allerdings wird die Summe auf Hartz IV und andere Transferleistungen angerechnet. Während der Studienzeit müssen sie mehrmals online Fragen zu ihrer Lebenssituation beantworten. So wollen die Forscher herausfinden, ob ein Grundeinkommen Effekte auf Gesundheit, Produktivität und Freizeit hat. Fühlen sich die Bezieher zum Beispiel sicherer? Sind sie weniger krank, krisenfester? Was tun sie nun? Oder aber werden sie faul und unproduktiv? Lassen sie sich gehen? Finanziert wird die Studie von knapp 150.000 privaten Spendern. In den vergangenen Jahrzehnten gab es weltweit immer wieder Studien zum Thema. Die Erkenntnisse seien aber begrenzt, so der Verein Mein Grundeinkommen. Sie seien entweder veraltet, nicht verallgemeinerbar oder nur auf Arbeitslose bezogen. Die neue Studie soll das nun ändern. Wer die Teilnehmer sein werden, steht noch nicht fest. Ab sofort kann man sich bewerben. Ausgezahlt wird das Geld dann ab Frühling.
Die Mitnahme von weggeworfenen Lebensmitteln von Supermärkten, das sogenannte Containern, kann strafbar sein. Das entschied heute das bestätigte heute das Bundesverfassungsgericht. Bernd Wolf.
Die zwei Studentinnen aus Bayern sind von zwei Gerichten wegen Diebstahls zu Sozialstunden verurteilt worden. Eine Geldstrafe war vorbehalten. Sie hatten nachts Obst, Gemüse und Joghurt aus dem Müll eines Supermarktes herausgeholt. Mit diesem Containern wollen sie dagegen protestieren, dass Geschäfte massenweise Lebensmittel wegwerfen, obwohl diese noch genießbar wären. Sie meinten, die Esssachen seien herrenlos, eine Bestrafung daher unverhältnismäßig. Die Verfassungsrichter dagegen sagen, der Gesetzgeber dürfe das zivilrechtliche Eigentum grundsätzlich auch an wirtschaftlich wertlosen Sachen strafrechtlich schützen. Auch die Wertlosigkeit einer Sache berechtige nicht zur Wegnahme. Der Markt habe die abgelaufenen Lebensmittel in einem verschlossenen Container auf seinem Betriebsgelände einer Entsorgungsfirma übereignet. Auch deswegen, um nicht für eventuelle Gesundheitsschäden durch verdorbene Nahrung zu haften. Das Verfassungsgericht habe nicht zu prüfen, ob dies die zweckmäßigste, vernünftigste oder gerechteste Lösung sei. Ob die Strafbarkeit des Containers vereinbar ist mit dem Staatsziel des Schutzes der natürlichen Lebensgrundlagen, sei Aufgabe des Gesetzgebers.
Und an der Börse hat sich heute nicht viel bewegt. Sowohl beim DAX als auch beim Dow Jones scheint man abzuwarten. Bianca von der Au.
Bei den Anlegern haben sich heute Skeptiker und Optimisten abgewechselt. Der DAX pendelte im Tagesverlauf zwischen Plus und Minus, kratzte immer wieder an der 13.000-Punkte-Marke, hüpfte kurz darüber, um dann wieder ins Minus zu drehen. Der Endstand von 12.881 Punkten, ein Minus von 0,3%, zeigt, die Anleger sind sich nicht einig, wohin die Reise gehen soll. Marktbeobachter sprechen von einer saure Gurkenzeit am Aktienmarkt. Aus Sicht von Analysten fehlen klare Impulsgeber. Anleger warten immer noch auf weitere Konjunkturhilfen der US-Regierung gegen die Folgen der Corona-Pandemie. Auch dem Dow Jones fehlt seit Tagen eine klare Richtung. Er tritt auf der Stelle. An der US-amerikanischen Technologiebörse Nasdaq hingegen treiben Einzelwerte wie Tesla, Apple und Amazon die Kurse nach oben. Im DAX war der Tagesgewinner heute erstaunlicherweise Wirecard. Der insolvente Zahlungsdienstleister mit krimineller Energie soll Freitagabend nach Börsenschluss offiziell aus dem DAX ausgeschlossen werden. Eine entsprechende Regeländerung will die deutsche Börse morgen Abend bekannt geben. Heute nahmen Schnäppchenjäger nochmal Gewinne mit. Zeitweise war die Wirecard-Aktie 20% im Plus. Doch die Tage in der ersten Börsenliga sind für Wirecard, wie gesagt, gezählt.
Der Vollständigkeit halber, der Dow Jones verliert 0,24% und liegt damit derzeit bei 27.778 Punkten. Vor genau zwei Wochen ließ Andreas Kalbitz seinen Fraktionsvorsitz ruhen in Brandenburg. Das war nur der nächste Schritt in einer bereits langen Posse um den AfD-Politiker, dessen Vergangenheit in rechtsextremen Organisationen, die er laut dem AfD-Bundesvorstand beim Mitgliedsantrag nicht zur Genüge dargelegt hatte, immer wieder für innerparteiliche Konflikte gesorgt hatte. Welche parteitaktischen Überlegungen Andreas Kalbitz nach der Entscheidung vor zwei Wochen auch immer haben mochte, sie sind jetzt schon wieder Vergangenheit. Denn er verzichtet auf den AfD-Fraktionsvorsitz in Brandenburg nach einem schmerzhaften Vorfall. Christoph Richter.
Andreas Kalbitz reagiert mit seinem vollständigen Rückzug auf den Sitz des Fraktionsvorsitzenden in der brandenburgischen AfD-Landtagsfraktion auf die Diskussionen um seine Person. Kalbitz soll mit einem kumpelhaften Faustschlag in einer Art Begrüßungsritual derart hart zugeschlagen haben, dass sein Fraktionsvize Dennis Holoch mit einem Milzriss ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Andere sprechen von einer Tätlichkeit. Die genauen Hintergründe jedoch wollte Steffen Kubicki, AfD-Abgeordneter und Vorstandsmitglied der AfD-Fraktion im Brandenburger Landtag, nicht mitteilen.
Da gab es einen kleinen Wumms, einen freundschaftlichen und da muss der Herr Holoch ins Krankenhaus und das ist jetzt die Entscheidung von Herrn Kalbitz, dass er sagt, er will hier Ruhe reinbringen. Wir haben die Sache respektiert, dass er zurückgetreten ist.
Andreas Galau, ebenfalls im AfD-Vorstand und stellvertretender Landtagspräsident, betont, dass man die Ereignisse sorgfältig abgewogen habe. Aber letztlich sei nicht der Faustschlag ausschlaggebend, sondern die Ereignisse der letzten Wochen, in denen es nur um die Personalie Kalbitz ging, nie um die inhaltliche Arbeit, so Galau.
Die Geballtheit, die Gesamtheit der Ereignisse der letzten Wochen und Monate haben die Fraktion jetzt in ein Fahrwasser gebracht, die uns ja eben schwerlich Sacharbeit zeigen ließ, sondern das ging immer nur um Personalien. Und das war halt auch der Punkt, wo Herr Kalbitz jetzt gesagt hat, er bietet jetzt seinen Rücktritt an. Wir haben das dann, oder er hat ihn auch vollzogen von sich aus.
Damit ist Kalbitz kein Fraktionsvorsitzender mehr, behält aber seine Bezüge als parteiloser Landtagsabgeordneter. Der Betroffene, der AfD-Abgeordnete Dennis Holoch, will sich derzeit nicht zu den Vorfällen äußern. Er wird derzeit in einem Berliner Krankenhaus behandelt. Ein Bild vom Krankenbett kursiert in den sozialen Medien. Der 31-jährige Holoch, der parlamentarische Geschäftsführer und kommissarische AfD-Fraktionschef im Brandenburger Landtag, gilt als enger Kalbitz-Vertrauter. Beide haben erst kürzlich ein gemeinsames Abgeordnetenbüro in Königswusterhausen bei Berlin eröffnet. Obwohl Andreas Kalbitz bei der Fraktionssitzung anwesend war, wollte er die Faustschlag-Affäre nicht kommentieren. Gegenüber der Berliner Zeitung sagte er, dass es ein Missgeschick gewesen sei. Ob es wirklich so war, kann derzeit keiner sagen, da keiner der Beteiligten spricht. Im Netz kursieren Gerüchte, dass Kalbitz schon zu anderen Gelegenheiten mit Tätlichkeiten aufgefallen sein soll. Und es hagelt Kritik an seinem Führungsstil und Auftreten. So soll er seinen Fraktionsvize Dennis Holoch mit den Worten »Zerbrechliches Weichei« tituliert haben. Nachzulesen in einem Facebook-Eintrag eines AfD-Mitarbeiters im Brandenburger Landtag. Die breite Basis, die Kalbitz bisher gestützt hat, sie scheint zu bröckeln. Die Potsdamer Staatsanwaltschaft ermittelt nun aufgrund der Berichterstattung wegen eines Anfangsverdachts der fahrlässigen Körperverletzung. Innerhalb der rot-schwarz-grünen Kenia-Regierungskoalition sorgen die Ereignisse für Verwunderung und Irritation. Jan Redmann, Fraktionschef der Brandenburger CDU-Fraktion, ist befremdet, dass man anscheinend in der AfD-Fraktion über die Vorfälle um Kalbitz wenig verwundert sei.
Und das ist, glaube ich, ein Novum. Noch nie gab es in Brandenburg einen Spitzenpolitiker, dem ohne weiteres zuzutrauen ist, dass er in dieser Weise tätlich wird und so Konflikte austrägt.
Am Freitag will das Berliner Landgericht über einen Eilantrag von Kalbitz verhandeln. Es geht um die Annullierung seiner AfD-Mitgliedschaft durch den Bundesvorstand, der erst kürzlich von dem AfD-Bundesschiedsgericht bestätigt wurde.
Das Thema Polizeigewalt ist in den USA nicht erst seit dem Tod des Afroamerikaners George Floyd während eines Polizeieinsatzes präsent gewesen. Doch das schockierende Video, wie ein Polizist minutenlang auf dem Nacken von Floyd hockte, verbreitete sich rasend schnell. Immer wieder tauchen seitdem auch in Deutschland Videos oder aufgeschriebene Erfahrungen in den sozialen Medien auf, die übertriebene Härte bei Polizeieinsätzen dokumentieren. Die Polizei steht verstärkt im Fokus. Und besonders heftig wirkt da jetzt ein Video aus Düsseldorf von einem Polizeieinsatz gegen einen Jugendlichen, denn das Bildmaterial erinnert stark an die Szenen aus dem Fall George Floyd. Informationen von Peter Hild.
Der umstrittene Polizeieinsatz in der Düsseldorfer Altstadt vom Wochenende sorgt weiter für Diskussionen. Ein kurzes Video zeigt, wie ein Polizeibeamter einen 15-Jährigen am Boden mit dem Knie im Kopf- und Halsbereich fixiert. Weil die Polizei Duisburg die Ermittlungen wegen einer möglichen Körperverletzung im Amt übernommen hat, wird der Verdacht laut, dass dadurch womöglich nicht alles restlos aufgeklärt werde. Kriminologen wie Thomas Feltes von der Ruhr-Universität Bochum fordern eine unabhängige Untersuchung.
Man ermittelt gegen eigene Kollegen einfach anders, als man gegen andere Personen ermittelt. Er müsste tatsächlich entweder innerhalb der Polizei eine unabhängige Ermittlungseinrichtung vorhanden sein, wie wir es in Bremen haben, oder aber eben noch besser eine externe Einrichtung, die dann landes- oder gar bundesweit mit entsprechenden Kompetenzen tätig werden kann.
Den Vorwurf eines sogenannten Chorgeistes innerhalb der Polizei, der unabhängige Ermittlungen verhindere, weist Michael Mertens von der Gewerkschaft der Polizei zurück.
Die Staatsanwaltschaft ist Herrin des Verfahrens. Und wie ich die Staatsanwaltschaft kennengelernt habe, nimmt sie diese Rolle auch wahr. Und auch untereinander in einer modernen Polizei gibt es das nicht mehr, sondern man hat sich an Gesetz und Recht zu halten. Und das tun unsere Kolleginnen auch. Korbkas kenne ich so nicht.
Auch ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Düsseldorf betonte, dass persönliche Befindlichkeiten bei den laufenden Ermittlungen keine Rolle spielten. Neben den Zweifeln an einer unabhängigen Ermittlung gibt es außerdem unterschiedliche Angaben dazu, inwieweit der 15-Jährige, dessen Familie aus Marokko stammen soll, durch den Polizeieinsatz Verletzungen erlitten hat. Der Sozialpädagoge Sami Shashira ist viel in der maghrebinischen Community Düsseldorfs unterwegs und hat den Jugendlichen auf Einladung zu Hause besucht.
Dem Jungen geht es tatsächlich nicht gut. Als ich dem zum ersten Mal begegnet bin, konnte ich sichtbar eine Verletzung unter dem linken Auge, mit dem bloßen Auge sehen. Und die Familie hat mir hinterher nochmal den ärztlichen Bericht gezeigt von seiner Krankenhaus in Benrad. Im Bereich der Wirbelsäule, Hals, Beckenbereich und so weiter. Und auch ein Verdacht auf ein Schädel-Hirntrauma ersten Grades, was sich aber dann nicht bewahrheitet hat.
Nach Angaben der Düsseldorfer Polizei habe man den Jugendlichen jedoch ohne offensichtliche Verletzungen auf einer Polizeiwache seinen Eltern übergeben. Auch habe der 15-Jährige dem Beamten gegenüber nichts von Schmerzen berichtet. Gegen den Jungen haben die beteiligten Polizisten Anzeige wegen Beleidigung, tätlichen Angriffs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte erstattet. Er soll bereits mehrfach polizeilich aufgefallen sein. Die Frage der Verhältnismäßigkeit des Einschreitens der Polizisten steht weiter zur Debatte. Der Anwalt des Beamten verteidigt den Einsatz als schulmäßig trainiertes Eingreifen. Neben der Art der Fixierung wird aber auch an einem anderen Aspekt Kritik laut. Das Video zeigt möglicherweise eine Ausbildungssituation im realen Einsatz, da ein zweiter Beamter, der den Arm des Jugendlichen auf dem Rücken fixiert, anhand der Schulterabzeichen noch erkennbar in der Ausbildung ist.
Über 40.000 Menschen starben im Konzentrationslager in Dachau. Mehr als 200.000 Menschen waren dort gefangen. Seit 1965 ist auf dem Gelände eine Gedenkstätte, die immer wieder daran erinnern soll, der Horror des Holocausts darf sich nie wieder in irgendeiner Form wiederholen. Heute starteten die israelische und die deutsche Luftwaffe eine gemeinsame Übung, die 2 Wochen gehen soll. Im Vordergrund stand zum Auftakt jedoch erst einmal die Vergangenheit. Erich Wartusch.
Wenn sich Geschichte begegnet. Major Iftach Shlomi von der israelischen Luftwaffe trat ans Rednerpult und berichtete von seinem Großvater, der in Dachau interniert war, überlebte, mit 26 Kilogramm Körpergewicht befreit wurde und in seine Heimatstadt Budapest zurückkehrte.
He later returned to Budapest at the end of that year. Looking for his family, only to realize it was too late.
Dort musste er feststellen, seine Eltern und seine 3 Geschwister hatten den Holocaust nicht überlebt. Dass der Enkel nun als Angehöriger der israelischen Luftwaffe ganz offiziell auf deutschem Boden landen durfte, ist für Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer ein besonderer, ein berührender Moment. Sie wurde mit vielen Soldaten der beiden Luftwaffen über das Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers geführt, legte mit dem israelischen Botschafter einen Kranz nieder.
Und ich bin als deutsche Verteidigungsministerin sehr stolz darauf, dass gerade die Bundeswehr in ihrer Partnerschaft mit der israelischen Armee und dass gerade unsere Luftwaffe in ihrer Partnerschaft mit der israelischen Luftwaffe ein so aktiver Teil dieser Partnerschaft und dieser Freundschaft ist.
Seit gestern sind rund 200 Angehörige der israelischen Luftwaffe erstmals in Deutschland. 2 Wochen lang werden die gemeinsamen Militärübungen dauern. Schon am Vormittag war ein Flugzeug, gemeinsam gesteuert von den beiden höchstrangigen Generalen, mit jeweils 2 Kampfjets im Geleit, über die Gegend geflogen, über das Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers Dachau und über den Militärflugplatz Fürstenfeldbruck, wo beim Olympia-Attentat 1972 israelische Sportler und ein deutscher Polizist getötet wurden, Generalleutnant Ingo Gerhards.
Für unsere Luftwaffen ist heute ein sehr emotionaler Tag. Die deutsche Luftwaffe und die israelische Luftwaffe sind heute Flügel an Flügel, Seite an Seite zusammengeflogen.
Einer, der ebenfalls in einem dieser Flugzeuge saß, ein 29-jähriger Major der israelischen Luftwaffe.
Ich bin sehr aufgeregt und es ist sehr emotional für mich. Es ist eine Ehre für mich, für alle Israelis und das ganze Land diesen Flug zu machen und dabei die Vergangenheit und die Zukunft unserer beiden Länder und unserer Luftwaffen zu repräsentieren.
Der Besuch, das Gebet, das Gedenken in Dachau beweisen, so die Redner, die Freundschaft der beiden Streitkräfte, aber auch ein klares Zeichen gegen Antisemitismus. 2017 waren erstmals deutsche Piloten in Israel zu Gast. Geht es nach Generalmajor Amikam Norkin, ist das erst der Anfang. Es wird häufiger einen Austausch geben, sagt er.
We expect many more challenges along the way and I know that we will meet them head on.
Der Bericht von Erich Wartusch. Und an diesem Punkt der Sendung kommen wir zu unserer Presseschau. Heute kommt die von Sonja Helmke.
Kommentiert werden der Parteitag der US-Demokraten und das Urteil des UNO-Sondertribunals in Den Haag zum Mord an dem libanesischen Ministerpräsidenten vor 15 Jahren. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung äußert sich skeptisch zum Urteil im Mordfall Hariri. Die Richter des Sondertribunals haben zwar lediglich ein Mitglied der Schiitenmiliz Hisbollah schuldig gesprochen, die Finger zeigen jedoch auf die stramm geführte Organisation, in der es keiner wagen würde, auf eigene Faust zu handeln. Das Urteil wird die aufgeheizte Stimmung im Libanon daher keineswegs beruhigen, im Gegenteil. Nach Meinung des Tagesspiegels aus Berlin kann die Hisbollah aufatmen. Der vorsitzende Richter verkündete, es gebe keine Beweise für eine Verwicklung der Führung der Hisbollah oder der syrischen Regierung. So bleibt der Fall ungeklärt. Makabrer Trost, dem Libanon bleibt erspart, nach der Explosion im Hafen von Beirut nun durch ein Urteil zulasten der Hisbollah politisch weiter erschüttert zu werden. Die hessische Niedersächsische Allgemeine aus Kassel findet, dass das Urteil weder viel Licht auf die Attentäter und die Drahtzieher geworfen hat, noch wird es dazu führen, dass das Land seinen inneren Frieden findet. Der Libanon bleibt gespalten zwischen religiösen Konfessionen, Parteien und Familienclans. Wer geglaubt hat, das Urteil würde eine politische Wende einläuten oder wenigstens Wunden heilen, wird enttäuscht sein. Viele Libanesen werden zwischen Gleichgültigkeit und Frustration schwankend kaum Notiz davon nehmen. Sie beseitigen nach der Explosion in Beirut weiter Schutt, um wenigstens wieder Platz zum Leben zu haben. Ähnlich sieht es die Rhein-Pfalz aus Ludwigshafen. Die Libanesen haben ganz andere Sorgen. Das Land steht nach der Beiruter Explosion unter Schock. Ohnehin kollabiert die Wirtschaft. Die Bürger sind es leid, dass ihr Staat bis heute eine Geisel der Machtkämpfe zwischen den religiösen Lagern und deren korrupten Eliten geblieben ist. Zudem blicken die Kommentatoren auf den viertägigen Parteitag der US-Demokraten. Aus Sicht der Nürnberger Nachrichten ist das zentrale Ziel, diesmal nicht Wechselwähler zu überzeugen, sondern den eigenen Anhang zu mobilisieren. Ex-First Lady Obama scheint das nach einem holprigen Auftakt des virtuellen Parteitags gelungen zu sein. 2016 sind viele Demokraten zu Hause geblieben, weil sie Hillary Clinton unwählbar fanden. Und es gibt viele, die sich trotz eines Amtsinhabers namens Trump überaus schwer tun, für Biden zu stimmen. Es wäre gut für ihn, er würde die beste Rede seines Lebens abliefern. Für die Frankfurter Rundschau ist die Botschaft der Demokraten klar. Sie wollen alle Kräfte im Land zusammenführen, die sich von dem autokratischen Narzissten im Weißen Haus nicht vertreten fühlen und um die Werte der einst so stolzen amerikanischen Demokratie fürchten.
Danke, Sonja Helmke, für die Presseschau und damit endet diese Sendung. Mein Name ist Niklas Potthoff. Gute Nacht und danke fürs Zuhören.